ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
SWR1 Leutegast Elisabeth Raffauf hat 20 Jahre in einer Erziehungsberatungsstelle mit Kindern, Jugendlichen und Eltern gearbeitet, hat jetzt eine eigene Praxis. Sie beraten die Macherinnen und Macher der Logo-Nachrichten für Kinder im Fernsehen, haben auch im Radio eine Aufklärungsreihe mit dem Titel Herzfunk. Also der Nachwuchs liegt Ihnen sehr am Herzen.
Absolut, ja. Also allein, weil die Kinder ja so frisch und unverstellt sind. Die sagen, was sie denken. Und das gefällt mir gut. Und im Herzfunk machen wir ja genau das. Wir fragen Kinder, was wollt ihr wissen? Und wir fragen andere Kinder nach den Antworten. Und auf diese Ideen, die Kinder kommen, was wollt ihr wissen zum Thema Liebe, Körper und Gefühl? Warum sind bei Jungs die Eier außen und bei Mädchen innen? Oder kann man im Weltall schwanger werden? Auf diese Fragen zum Thema Aufklärung kommen wir als Erwachsene nicht sofort.
Das stimmt.
Man kann übrigens im Weltall schwanger werden.
Sie haben die Kinder mein Fragezeichen im Gesicht ablesen können.
Man muss sich nur gut festhalten.
Okay, gut. Sie haben allerdings jetzt für Ihr aktuelles Buch sich mit den Ängsten und Sorgen der Kinder und Jugendlichen auseinandergesetzt. Aufwachsen in unsicheren Zeiten und wie wir unseren Kindern helfen können, mutig in die Welt zu gehen, ist der Untertitel. Und der große Titel obendrauf ist Angst. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen furchteinflößend.
Ja, das ist auch so. Und es ist ja, die Idee ist eigentlich entstanden, weil es natürlich Zeiten gibt, die es, als wir klein waren, als wir jung waren, so nicht gegeben hat. Und das sind ja auch Zeiten, wo wir Erwachsenen total überfordert sind und denken, was kommt denn jetzt noch alles? Und die Erkenntnis war eigentlich, Erwachsenensorgen sind im Kinderzimmer angekommen. Weil natürlich auch durch die Medien, aber natürlich auch, weil die Kinder spüren, wie es den Erwachsenen geht, können wir die nicht von den Kindern fernhalten. Manche Eltern haben ja so den sehr verständlichen Wunsch, ach, das können wir die Kinder irgendwie noch so in einer heilen Welt aufwachsen lassen. Und das geht ja nicht. Die Kinder spüren alles, was in der Luft ist. Die spüren auch, wenn Mama oder Papa unsicher sind oder selber Angst haben. Und natürlich kriegen die ganz viel mit auf dem Screen im Bus. Im Kindergarten hören die Worte wie Krieg und Bomben und Feinde und in der Grundschule und in der weiterführenden Schule natürlich auch. Und dazu kommt natürlich das Internet.
Und dass man die Kinder zum einen nicht in Watte packen sollte und ihnen das alles vorenthalten sollte, darum geht's, aber halt auch nicht allem aussetzen. Das ist wahrscheinlich der große Spagat, den man irgendwie treffen muss.
Genau, das ist der Balanceakt. Eltern fragen ja häufig, was kann ich den Kindern denn sagen und soll ich sie von mir aus auch ansprechen? Und man muss natürlich seine Kinder ein bisschen kennen und gucken, sind die irgendwie anders und beunruhigt sie was und was kriegen sie mit? Und dann kann man sie auch einfach erstmal fragen, was kriegst du mit und was beschäftigt dich? Man muss den Kindern das Gespräch nicht aufzwingen, wenn man merkt, das interessiert die gar nicht. Oder vielleicht manchmal haben sie eine Frage, kommt der Krieg auch zu uns? Mhm. Und dann wollen sie eine Antwort und dann wollen sie wieder spielen.
Die Antwort kann allerdings auch so ohne weiteres keiner geben. Sie haben gerade von den Erwachsenenängsten gesprochen, der Kinder, die dann halt mittlerweile im Kinder- und Jugendzimmer angekommen sind. Was hat Ihnen die Jugend sozusagen erzählt? Dann sprechen wir über Krieg, Klima, Pandemie, Rechtsruck.
Absolut. Also Rechtsruck beides. Sie haben Angst vor dem Rechtsruck. Kinder sagen, ich habe Angst, dass ich oder einer meiner Freunde ausgewiesen wird. Aber es gibt auch Jugendliche, die sagen, ich habe Angst vor zu vielen Fremden. Es gibt beides. Mhm. Und wir müssen ja beides auch irgendwie im Blick haben und über beides auch sprechen. Und Kinder haben auch das Thema Finanzen als Thema. Die merken, meine Eltern, die machen sich Sorgen um, ob sie irgendwie genug Geld verdienen, ob sie ihren Job noch behalten. Und das kommt auch bei den Kindern an. Also jüngere Kinder sagen dann, ich glaube, ich gebe ein bisschen von meinem Taschengeld meiner Mama, damit die genug Geld hat, weil sie das merken. Oder ich kaufe mir nichts mehr am Kiosk, sondern ich nehme was von zu Hause mit.
Mit diesem ganzen Paket an, das ist ja schon eine Belastung, von der man dann sprechen kann, müssten die jetzigen Jugendlichen schneller erwachsen werden, als wir beide das mussten?
Das kann durchaus sein. Aber zumindest haben sie mehr Verantwortung und mehr ernste Themen. Und dazu kommen ja auch die Themen, die es früher schon gab, wo man weiß, die haben sich verstärkt. Also Angst vor Einsamkeit oder Angst vor Ausgrenzung. Oder Angst, dass die Eltern sich trennen. Das gibt's schon lange. Aber dadurch, dass die psychosomatischen Erkrankungen haben deutlich zugenommen. Und daran kann man sehen, dass auch diese Ängste größer geworden sind.
Angst, aufwachsen in unsicheren Zeiten und wie wir unseren Kindern helfen, mutig in die Welt zu gehen. Das ist der Titel des aktuellen Buchs von SWR1 Leutegast, der Psychologin Elisabeth Raffauf. Das ist für mich kein Elternratgeber jetzt von oben herab, sondern es ist ja wirklich mehr ein, bevor Sie es gleich gerne beschreiben dürfen, so ein Erklärbuch, so auch so mit so Einschüben, wo dann nochmal das Klimaabkommen von Paris erklärt wird, wo auch der Hinweis gegeben wird, was können wir Eltern tun, wo dann verglichen wird CO2-Verbrauch von einem Menschen hier bei uns und einem Menschen im Kongo, dass man wirklich noch so ein bisschen was mit an die Hand bekommt und vor allen Dingen halt ganz viele Zitate von Kindern und Jugendlichen. Wie eindrücklich, wie detailliert haben die ihre Ängste tatsächlich erzählt?
Sehr eindrücklich. Also die Kinder haben ganz genau gesagt, also die haben, die Grundschulkinder zum Beispiel, die haben nicht gesagt, ich habe Angst vor dem Klima, die haben gesagt, dann sterben die Polarbären. Oder dann ist hier in Köln, dann ist Köln auch wie aus Stein. Also die haben sich so ganz konkret überlegt, was passiert, wenn die Klimakatastrophe fortschreitet oder wenn der Klimawandel fortschreitet. Und auch beim Krieg haben die ganz konkrete Fragen. Also es geht den Kindern immer darum, was betrifft mich selber oder was könnte mich selber betreffen. Das geht so ganz nah sofort. Die versuchen immer eine Verbindung herzustellen. Was ist mein Gefühl zu dem, was da gerade passiert?
Wenn Sie das wirklich alles einsammeln an Zitaten, denken Sie dann, fangen Sie dann auch an, anders drüber nachzudenken?
Auf jeden Fall, ja, weil das natürlich, das sind ja Dinge, die sind in den Köpfen der Kinder und für uns finde ich es ja wichtig, dass wir bereit sind, immer dieses Bild, also in den Mokassins der Kinder zu gehen, 1000 Schritte, also dass wir bereit sind, uns in ihre Lage zu versetzen und wie geht's denen eigentlich und was denken die und das können wir nur, indem wir sie fragen und indem wir gucken, in welcher Welt leben die denn und wie sehen die denn die Welt. Und das ist natürlich oft ganz anders als unser Blick.
Ängste und Sorgen abzuladen ist das eine. Wie können sich denn Kinder und Jugendliche auch selbst ja helfen, austauschen darüber? Oder ist das eben genau das Schwierige, dass man sich dann vielleicht eher mit ihnen unterhält?
Ja, also die Kinder haben schon die Erfahrung gemacht. Ich habe die Kinder auch gefragt, was machst du denn, wenn du Angst hast? Und ganz viele sagen, dann spreche ich mit jemandem, dem ich vertraue und dann bin ich schon nicht mehr so alleine. Und das ist ja eine Erfahrung, wenn man vielleicht seine Angst oder das, was einem Angst macht, nicht sofort ändern kann, aber wenn man sie verteilt, auf mehrere Schultern legt, dann
wird es leichter.
Wird sie kleiner, ja. Und das wissen die ganz genau. Und da haben die Strategien, was mache ich bei Angst. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das merken auch viele, dass sie vielleicht was tun können. Wenn geflüchtete Kinder in die Klasse kommen, die sprechen meine Sprache nicht, die sehen vielleicht auch anders aus und die sind auch irgendwie anders, die verhalten sich irgendwie anders. Dann erstmal zu gucken und könnte ich vielleicht was von meinen Spielsachen abgeben oder kann ich die mal fragen, auch irgendwie mit Händen und Füßen, ob sie mitspielen wollen. Die machen sich auf jeden Fall Gedanken, checken natürlich auch, ist mir der andere sympathisch, ganz unabhängig, wo er herkommt. Das ist ja auch gut und richtig. Und wenn ich was tue, dann komme ich aus meiner Ohnmacht raus und aus meiner Angst. Und das wissen die Kinder auch.
Die Vertrauensperson, die Sie angesprochen haben, der man dann halt die Ängste mitteilt, ist die dann immer zu finden im Freundes- und Familienkreis?
Nicht unbedingt, aber die Eltern sind sehr, sehr wichtig. Was ich auch finde, ist eine gute Nachricht für die Eltern. Die können da richtig am Ball sein und einfach sich zur Verfügung stellen und zu Hause ein Vertrauensverhältnis aufbauen, sodass Kinder wissen, wenn ich eine Frage habe, werde ich nicht ausgelacht und wird nicht hinter meinem Rücken blöd über mich geredet, sondern es wird ernst genommen. Und ich kann auch, wenn ich traurig bin, werde ich getröstet zum Beispiel. Und ich werde auch auf jeden Fall respektiert. Wenn Kinder das zu Hause wissen, wenn es diese Grundatmosphäre gibt, kommen die auch mit solchen Fragen. Aber natürlich ist es manchmal auch gut zu gucken, ja, wenn sie jetzt nicht mit mir als Mutter sprechen wollen, kann ich dann vielleicht den Weg frei machen, dass sie die Möglichkeit haben, mit jemandem anderen zu sprechen. Also es gibt ja auch gute Lehrer, Vertrauenslehrer, mit denen Kinder sprechen können oder Verwandte, Nachbarn, Erwachsenenfreundeskreis auch. Und wenn es irgendwie ganz schwierig ist, natürlich auch, können Sie gucken, können wir mal zu einem Profi gehen und mit dem mal reden.
Ich weiß, dass in meiner Jugend auch die Kirche immer noch eine richtige oder eine wichtige Rolle auch in meiner Zeit gespielt hat. Ob das der Kreis der Jugendgruppe war, spielt das bei den jungen Menschen aktuell auch noch eine Rolle?
Also die sprechen da wenig drüber, aber auf jeden Fall, wenn es das gibt, ist es sicher eine gute Möglichkeit, da auch einfach andere Menschen zu haben, natürlich Gleichaltrige, die ähnliche Interessen haben und mit denen man gemeinsam Dinge erlebt. Oder möglicherweise auch Erwachsene. Es kommt immer auf die Menschen an.
Geschlossene Kitas und Schulen, fehlende soziale Kontakte, weniger Bewegungen, keine Feiern mit Freunden. Die Pandemie haben alle von uns zu spüren bekommen, ob wir wollten oder nicht. Psychologin Elisabeth Raffhoff ist weiter zu Gast in SWRs Leute. Hat es Kinder und Jugendliche besonders hart getroffen?
Auf jeden Fall hat sie es hart getroffen. Und sie sind ja am Anfang auch so ein bisschen übersehen worden. Also die Erwachsenen waren sehr mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt, verständlicherweise. Für viele hat das ja auch bedeutet, geht meine Existenz jetzt im Bach runter. Und der Blick auf die Kinder ist dann manchmal verloren gegangen. Und gleichzeitig, wenn man so in Schulen ging, als sie wieder in die Schule gehen konnten und man gesehen hat, wie da die Regeln mit Masken und Händewaschen und so eingegangen, habe ich gedacht, das ist hier strenger als in jedem Büro. Also die mussten sich viel mehr, zumindest wenn sie in die Schule dann wieder, als sie wieder gehen konnten, mussten sich viel mehr an die Regeln halten. Und natürlich dieses absolut isoliert sein, das war für manche schrecklich. Also bei den Jugendlichen, die waren auf dem Sprung, eigentlich müssen wir jetzt in die Welt gehen und rausgehen. Und dann werden die aber wieder zurückgezogen. Und für kleinere Kinder, das war es eben auch so, aber auch bei Älteren, dass so bestimmte Entwicklungen sehr verzögert waren und nicht stattgefunden haben. Also bei den ganz Kleinen auch motorische Entwicklungen, aber eben bei den Älteren auch. Wie bewegt man sich denn im sozialen Raum? Also wie begegnet man Menschen und wie geht man damit um? Also eine Bekannte von mir, die sagte, dann war Karneval, sagte mein 14-Jähriger, der geht jetzt zum ersten Mal raus, der weiß doch gar nicht, wie das geht.
Weil er es sich Jahre vorher nicht gemacht
hat. Weil er es nicht üben konnte, ja.
Was war das denn für eine Zeit für Sie als Psychologin? Weil auch für Sie war ja vieles neu.
Ja, und der Unterschied ist eben auch gewesen, wenn man als Psychologin arbeitet, dann ist ja so der andere oder die andere Person kommt mit ihren Sorgen. Und in dem Thema waren wir ja eigentlich in einem Boot.
Genau.
Also die Sorgen hatte ich ja auch. Und das war ein ganz anderes Gefühl irgendwie, wo man plötzlich dann von wir auch gesprochen hat, ja. Und gleichzeitig habe ich zu der Zeit natürlich auch wirklich Sachen gehört, die ganz traurig waren. Also, dass Kinder dann isoliert wurden, wenn genug Platz war, mussten die dann 14 Tage in einem Zimmer und kriegten das Essen irgendwie vor die Tür gestellt, alleine sein. Das war ja für manche schrecklich und manche sind da auch wirklich zurückgefallen in vielleicht auch Lebensweisen, die sie schon überwunden hatten, also wo sie vielleicht vorher labil waren und dachten, aber das geht ganz gut, zum Beispiel beim Thema Essproblematiken oder so. Und dann sind sie wieder zurückgefallen, weil sie überhaupt nicht angedockt waren.
Das stelle ich mir aber halt für Sie, weil Sie es ja gerade schon angerissen haben, auch sehr anspruchsvoll vor, weil Sie ja eben genauso da, wie wir alle da drin steckten, dann irgendwie ein Rezept zu haben, das kann doch keiner haben,
nee,
oder?
Nee, das kann keiner haben. Es war wirklich dann auch an manchen Stellen so ein Wir-Modus. Ja, das ist für uns jetzt echt eine Herausforderung. Also Rezepte zu haben, ist ja sowieso schwierig, auch ohne Corona. Mhm. Und manchmal auch nicht hilfreich. Aber es war wirklich sowas, erstmal, dass man das teilt und auch einander versteht. Das war eben auch klar. Die Leute, die kamen, wussten, ich habe das auch, ich verstehe auch, wovon die sprechen. Und das ist am Anfang auch erstmal hilfreich.
Wäre das tatsächlich noch so das wenig Positive, was man dem abgewinnen konnte, dass es das Wir-Gefühl gestärkt hat, weil wir alle gleichermaßen drin steckten?
Auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeit gab, überhaupt Kontakt zu haben. Also ich hatte ja die privilegierte Situation, die Leute durften trotzdem kommen mit Maske. Manche wollten nicht kommen und mit irgendwelchen Vorkehrungen. Und man konnte sich begegnen. Und zu Hause war das ja sehr, sehr beschränkt und dieses Wir-Gefühl war sehr schwer herzustellen. Und das war in meiner Arbeit zum Glück ein bisschen anders.
73% der jungen Menschen sind auch durch Einschränkungen während der Pandemie bis heute enorm gestresst. Das ist ein Satz von Bundesjugendministerin Lisa Paus. Das geht dann bis zu einem Alter von 29 Jahren, muss man dazu sagen. Die Zahl ist aber halt schon wirklich erschreckend. Deckt sich das auch so mit Ihren Erfahrungen?
Auf jeden Fall kann man merken, dass es noch Auswirkungen hat. Und da kommen ja dann so andere andere Sachen drauf. Also es gibt junge Menschen, die sagen, Corona hat so meine Lebenssicherheit erschüttert, also mein Gefühl, sicher in der Welt zu sein. Das hat so eine Verunsicherung gemacht. Und dazu kamen dann andere Dinge, dass sie auch sagen, dann kommt wieder ein Terroranschlag und der wird ja auch in den Medien dann sehr, sehr breit getreten und dann kommt der Krieg und das alles zusammen eigentlich. Aber mit Corona hat das angefangen und das hat ja einfach auch lange gedauert. Mhm. Und dass die Jugendlichen gar nicht wussten, was ist denn jetzt morgen und wie geht's denn weiter und wann hört das denn auf und hört das denn überhaupt nochmal auf?
Eine Beispiel haben Sie ja eben schon genannt, wenn der 14-Jährige, der jetzt zur Karnevals- und Faschingszeit das erste Mal mehr oder weniger sich unter die Menge mischen möchte und in den letzten Jahren dann, in den Corona- oder Pandemiejahren halt eben gar nicht die Möglichkeit hatte, sich da vorsichtig mal ranzutasten.
Genau, es ist dieses vor allem diese soziale Perspektive oder dieser soziale Aspekt, der mir in der Praxis eben auch begegnet, also dass junge Menschen auch gesagt haben, jetzt hatte ich gerade so ganz zarte Freundschaftsbande in der Schule irgendwie geflochten und jetzt weiß ich gar nicht, was machen die eigentlich? Kommunizieren die vielleicht ohne mich und bin ich da eigentlich schon wieder raus? Für junge Menschen ist ja ein wichtiges Thema dazugehören oder eben auch raus sein, die Angst davor, ausgeschlossen zu sein. Und die ist da in der Zeit wieder gewachsen bei vielen Jugendlichen, weil sie eben gar nicht wussten, wie ist das denn, wenn wir uns jetzt nochmal begegnen wieder, sind wir dann immer noch Freunde? Und das hat lange gehalten und das hat auch lange gebraucht und bei manchen dauert das noch an. Wie geht das denn jetzt wieder? Muss ich das wieder neu lernen, mit Freunde finden?
Von stillen Folgen ist dann da halt auch die Rede. Das heißt, das sind Dinge, die im Verborgenen sind, die dann halt auch nicht logischerweise jeder gerne offensiv rausplaudert?
Ja, es ist ja auch manches schambehaftet. Was man ja auch denkt, ach, vielleicht ist es ja so, dass nur ich damit nicht gut klarkomme und die anderen haben da gar kein Problem mit. Und bei manchen ist es auch so, dass sie gar nicht so genau wissen, wo kommt das denn jetzt eigentlich her, dass ich so vorsichtig wieder bin oder so schüchtern bin. Und eben auch bei anderen ist es so gewesen, dass sie angefangen haben, sich selbst zu verletzen oder auch Essthematiken zu entwickeln. Das ist vielleicht, waren das auch Menschen, die vorher schon irgendwie, wo es vorher schon was Labiles gab, aber was irgendwie stabil genug war, sage ich mal, um das alles nicht zu machen. Und Corona hat das wieder sehr befördert.
Laut der COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg von Ende letzten Jahres heißt es aber auch, dass es den Kindern jetzt wieder besser gehe als während der Pandemie, weil es nur noch aufwärts gehen konnte?
Ja, weil einfach ja wieder die Möglichkeiten da sind. Und es ist ja auch nicht so, dass es allen Kindern gleich ging. Es sind manche ja sehr gut durch diese Zeit gekommen, wenn sie zu Hause genug Platz hatten, wenn sie Erwachsene hatten, die sie aufgefangen haben und wenn es die Bedingungen relativ gut waren. Und die Kinder, die Angst hatten, auch um ihre Eltern Angst hatten, weil die Eltern sich so Sorgen gemacht haben und die sehr beengt gelebt haben, die sind natürlich da anders durchgekommen. Und die viele und auch die meisten, sagt man, sind ganz gut, denen geht's jetzt ganz gut wieder, aber ich glaube, es ist ein Drittel, ich habe die Zahl nicht genau, denen geht's eben nicht so gut.
Welche Erkenntnisse können wir denn aus dieser zu Ende gebrachten Pandemie, sage ich mal, mitnehmen in die nächste, die hoffentlich noch lange auf sich warten lässt?
Die Kinder nicht so isolieren vor allem, ja, und das mit den Schulschließungen sich sehr gut zu überlegen und zu gucken, wie kann man andere Formen finden. Es sind ja manche Kinder aus dem Blick geraten, auch aus dem Lehrerblick geraten. Manche Lehrer, die engagiert waren, haben sogar versucht, zu den Kindern nach Hause zu fahren, um die irgendwie wieder an sich zu binden und irgendwie wieder einzufangen. Also irgendwie einen Rahmen zu schaffen, dass die Kinder sich treffen können und dass sie auch einen Tagesablauf haben, einen strukturierten.
Ich nehme das Thema TikTok mal auf und soziale Medien für die Kinder und Jugendlichen und ziehe gerne nochmal die COPSI-Studie aus Hamburg heran. In der nach heißt es, 40% der Kinder nutzen Social Media mehr als 4 Stunden täglich. Da prasseln natürlich dann wirklich jede Menge Bilder auf die Jugend ein, ne?
Absolut. Und das ist natürlich viel zu viel. Und das, ich finde, es ist eine große Herausforderung für Eltern und Kinder, dieser Umgang mit den sozialen Medien und mit Handys und mit allem, was dazugehört. Und da braucht man auch als Erwachsener sehr viel Disziplin. Also es hat mal eine Studie gegeben, da wurden Jugendliche, Kinder befragt, 8- bis 12-Jährige, und zwar zum Handyverhalten ihrer Eltern, zum Smartphone-Verhalten. Und dann haben über 50% gesagt, die sind zu viel am Handy. Und 33% haben gesagt, ich fühle mich dadurch vernachlässigt. Also, und das ist eine alte Studie. Also, das wird mittlerweile mehr sein. Und das ist aber ja für uns Erwachsene auch das Signal, zuerst mal uns selber zu beobachten. Wie verhalten wir uns denn? Und was leben wir denn vor? Mhm. Und ist das denn das, was wir wollen, wie die Kinder sich verhalten? Kinder machen nach, was Erwachsene vormachen.
Es gab die ein oder andere Zuschrift schon in unserem Studio-Feedback-Mail. Ins Studio geht ja immer. Da gab es dann halt auch so, ach, die Jugend jetzt ist verweichlicht. Wir hatten auch harte Zeiten. Das stimmt schon. Also ich habe natürlich auch als Kind in den Nachrichten im klassischen Fernsehen Kriegsbilder gesehen. Mhm. Das ist aber halt trotzdem was anderes als die Flut an Bildern. Sie haben es ja auch schon deutlich gemacht, ob in der Bahn, an der Haltestelle sind große Screens angebracht, über die läuft ja dann halt auch immer irgendwie der Nachrichtenfluss. Das ist dann schon was anderes als zu unserer Zeit.
Ja, es gibt mehrere Unterschiede. Also das eine ist ja, der Krieg in der Ukraine ist ja sehr, sehr nah für uns. Und wir erleben die Geflüchteten hier in den Schulen und in den Kindergärten. Die Kinder erleben die. Und natürlich durch Social Media kommen die Bilder eben auch ins Kinderzimmer. Also es ist viel näher als früher. Es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, ist ja alles weit weg, sondern es betrifft mich und Kinder machen sich Gedanken über das, was sie betrifft.
Welchen Einfluss hat denn Social Media auf die Jugend? Also es gibt so Aussagen, prägt auch die Lebensrealität.
Ja, ich meine, Kinder und Jugendliche und vor allem Jugendliche sind ja auf der Suche nach ihrem Weg, nach ihrem Platz in der Welt. Wo gehöre ich hin? Und sie sind sehr offen und sehr neugierig auch, was muss ich machen, um dabei zu sein und wie kann das gehen? Und sie sind natürlich auch beeinflussbar. Und sie gucken bei Influencern und bei Schauspielern, bei Musikern, bei Sportlerinnen und Sportlern, gucken sie, wie leben die denn und kann ich das vielleicht auch? Ist das was für mich? Also die sind auf der Suche und die kriegen da viele, viele Angebote.
Man kriegt viel Futter und man, es ist auch nicht immer alles nur Krieg und Klimakatastrophe, sondern es gibt ja auch so TikTok-Trends und Challenges. Hab mir da nur mal so ein paar rausgepickt. Da geht's dann um Medikamentengebrauch, würgen bis zum Blackout, wie schließe ich ein Auto kurz. Da brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Das ist dann eher rhetorisch, dass das natürlich gefragt, dass das sehr gefährlich ist. Aber das ist ja auch eine Einflussnahme auf die Jugend.
Absolut. Und gerade Jugendliche, die so das Gefühl haben, ich werde so wenig gesehen. Was muss ich denn noch machen, damit ich endlich gesehen werde? Vielleicht muss ich mal was in Anführungszeichen Krasses machen, damit ich endlich gesehen werde. Und da gibt es dann so Vorlagen. Was kann man denn Krasses machen, um gesehen zu werden?
Sind Sie ein Gegner von TikTok und Co.?
Ich sag mal so, ich bin dagegen, so absolut zu sein. Also so alles schlecht oder alles gut. Sondern es kommt ja immer darauf an, wie nutze ich diese Sachen. Und da brauchen Kinder und Jugendliche sehr, sehr gute Begleitung. Das ist auch eine Riesenherausforderung für Eltern, sie da gut zu begleiten und ihnen zu helfen, einzuordnen. Und was ist gut und was ist interessant und was ist hilfreich und was ist schädlich? Und wo sieht man Bilder, die man erstmal ein halbes Jahr lang nicht mehr aus dem Kopf kriegt, weil die so schrecklich sind? Also das alles ist ja dort. Und da sind wir Erwachsenen maximal gefordert und natürlich oft auch überfordert.
Das sich öffnen, mitteilen, was einen bedrückt, ist aber ja ehrlich gesagt schon ein ziemlich großer Schritt, nach vorne zu gehen. Ist das der schwerste?
Ja, es kommt darauf an, bei wem man das macht. Natürlich ist das manchmal nicht einfach, weil manchmal weiß man ja auch nicht genau, werde ich dann ausgelacht oder muss ich mich dafür schämen, dass ich Angst habe. Aber wenn ich in der Familie die Erfahrung gemacht habe, alle Gefühle sind erlaubt. Ich darf mal wütend sein, ich darf mal Angst haben und ich darf auch mal traurig sein. Also man darf traurig sein, wenn man weiß, dass man getröstet wird. Dann hat Trauer einen Platz. Und so ist es mit den anderen, in Anführungszeichen, doofen Gefühlen ja auch. Mhm. Die brauchen alle einen Platz. Und wenn ich weiß, dass das okay ist, dass das menschlich ist und dass man das auch angucken darf und auch äußern darf, dann ist es leichter.
Jetzt gibt es dafür natürlich keine Schablone, die man auf alle Kinder und Jugendliche setzen kann, aber Anzeichen bei denen ich als Elternteil irgendwie schon so aufmerksam sein sollte? Gibt es die?
Ja, wenn mein Kind sich irgendwie verändert. Also wenn ich merke, es mag nicht mehr essen oder es schläft schlecht oder es möchte nicht mehr in die Schule gehen und hat oft Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Also wenn irgendwie ich eine Veränderung feststelle, wo ich merke, es geht meinem Kind nicht gut, dann ist es natürlich wichtig, auch das Kind anzusprechen und zu sagen, einfach ganz normal erstmal fragen, wie geht's dir? Und das fällt mir auf und was läuft bei dir?
Reden und zuhören.
Das ist zumindest der erste Schritt. Zuhören, vielleicht sogar noch vorreden.
Das stimmt. Der Satz, wenn mir jemand sagt, ich habe Angst, du brauchst keine Angst haben, ist somit der Blödste, den man sagen kann?
Der ist mal erst sehr verständlich, ja, weil wir wollen ja unsere Kinder beruhigen und wir wollen ihnen keine Angst machen. Und gleichzeitig macht das ja bei Kindern dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwie, ich habe aber Angst. Und wenn jetzt Papa sagt, du brauchst keine Angst zu haben, dann passt das ja mit dem, was ich fühle, gar nicht zusammen. Und was ist jetzt falsch? Und deswegen ist es erstmal gut, auch zu fragen, wie kommt das, dass du Angst hast? Also ich war gestern auf einer Veranstaltung und da fragte eine Mutter, mein Kind hat Angst, eine bestimmte Straße zu gehen. Und ich sage dem Kind immer, aber das kannst du doch. Und das stimmt vielleicht auch aus Sicht der Mutter. Aber es ist ja erstmal interessant zu verstehen, warum das Kind da nicht hergehen will. Vielleicht hat es da mal eine blöde Erfahrung gemacht. Oder vielleicht hat es einfach noch die Sehnsucht, dass noch jemand mitkommt. Und wenn die Eltern das nicht können, weil sie arbeiten müssen oder so, dann kann man aber da trotzdem darüber sprechen und gucken, wie kann man denn das Kind sicherer machen, dass es dann irgendwann das Gefühl hat, jetzt kann ich das machen. Also es ist wichtig, dass Kinder Herausforderungen kriegen von uns, also dass wir ihnen nicht alles abnehmen. Aber gleichzeitig ist es wichtig, die Ängste ernst zu nehmen und erstmal zu verstehen, wo kommt die Angst eigentlich her und was ist das, bevor ich da schon einen Deckel drauf mache und sage, du musst aber nicht.
Trotzdem, die Rolle der Eltern oder der Erwachsenen ist wichtig, aber auch wir, haben wir ja auch schon deutlich gemacht, haben ja auch unsere Ängste, unsere Sorgen. Die müssen wir dann beiseite packen oder sollten wir damit genauso offensiv den Kindern gegenüber umgehen? Also, dass man halt eben deutlich macht, auch wir sind nicht perfekt.
Also, dass wir den Kindern deutlich machen, auch wir sind nicht perfekt, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber Kinder sind natürlich nicht dafür da, uns zu trösten oder unsere Ängste aufzufangen. Das heißt, wenn wir merken, dass wir große Angst haben, dann sollten wir uns auf jeden Fall an andere Erwachsene erstmal richten und an das mit Freunden, mit Partnern, Partnerinnen und gegebenenfalls auch mit Profis besprechen und gucken, wie kann ich mit meiner Angst umgehen? Wie komme ich denn damit zurecht? Und wenn ich das irgendwie gut kann, dann kann ich auch offener sein für die Ängste meiner Kinder. Dann muss ich auch nicht Angst vor der Angst der Kinder haben, sondern dann kann ich mir das auch mit denen angucken und sagen, Mensch, komm, lass uns die Angst mal angucken. Lass mal gucken, ist die denn berechtigt? Also gibt es Fakten dazu? Mhm. Also die Klimaangst ist ja eine Angst, die ist berechtigt, weil es gibt Studien, die sagen, dass sich das Klima verschlechtert, wenn wir uns so und so verhalten. Das heißt, es ist eine Realangst. Aber es gibt natürlich auch Ängste, wo wir viele Dinge vorwegnehmen, die noch gar nicht eingetreten sind und vielleicht auch nie eintreten werden und die uns aber sehr beschäftigen. Und das erstmal zu sortieren, sage ich mal, was ist das für eine Angst, wo gehört die hin und wie kann man ihr begegnen?
Aus Ihrem Buch habe ich noch zwei Sätze, Perfektion ist lebensfeindlich. Und gut ist gut genug.
Good enough is good enough, ja. Genau. Gut, das ist eben auch, finde ich, für Eltern wichtig, die so das Gefühl haben, ich muss so perfekt sein, ich muss als Eltern alles richtig machen. Und das ist ja auch was sich auf die Kinder überträgt. Also dieser Druck, den Kinder oft verspüren, auch der Schuldruck, ist ja das Gefühl, es muss alles richtig sein, ich darf überhaupt keine Fehler machen, sonst ist mein ganzes Leben ruiniert. Und manche Eltern haben das auch, dass sie sagen, ich will doch als Eltern alles gut und richtig machen. Das ist ja erstmal verständlich und dann ist es so wichtig zu sagen, ey, Fehler sind erlaubt und Fehler sind auch wichtig. An Fehlern lernen wir. Wir wollen ja den Kindern eigentlich beibringen, wie geht man gut mit Fehlern um? Also wie kann man fehlerfreundlich sein und dann daran lernt man, ey, da ist was blöd gelaufen. Ich kann mich zum Beispiel auch mal entschuldigen, wenn ich was falsch gemacht habe. Oder ich kann einen Fehler auch korrigieren. Viele Fehler sind auch zu korrigieren. Und das ist ja gut, wenn Kinder das lernen. Und wenn sie eben auch lernen, meine Mutter ist auch keine Maschine und mein Vater auch nicht. Das sind normale Menschen, die kann man anfassen. Die sind aus Fleisch und Blut und die machen auch manchmal Fehler.
Wir haben es jetzt schon in SWR1 Leute hier gehabt und haben über die Pandemie gesprochen und die Belastung der Jugend geredet, über die aktuellen Ängste und Sorgen. Was ist mit der Zukunft, kann man sich dann natürlich fragen. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg in der Ukraine, der uns geografisch allein am nächsten ist, noch dauern wird und wie er auch ausgehen wird. Das Weltklima werden wir jetzt auch nicht auf Fingerschnippen top machen können. Das heißt also, es bleibt nicht viel besser oder es wird nicht viel besser.
Also Sie haben ja die Sendung angefangen mit dem Satz, wir sprechen heute über Mut.
Ja, ich bin zu negativ.
Sie haben nicht gesagt, wir sprechen über Angst, wir sprechen über Mut. Ja. Nee, das fand ich sehr gut. Und es geht ja auch für uns darum, auch für uns Erwachsene, wie können wir die Kinder unterstützen? Wie können wir Zuversicht verbreiten? Und wie können wir sie auch mitnehmen? Und wie können wir sie natürlich auch dann in die Welt schicken? Und das finde ich, das geht natürlich auf verschiedene Weise. Also einmal darüber, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie respektieren und respektvoll behandeln, dass wir sie auch annehmen, so wie sie sind, also nicht irgendwie anders haben wollen. Ach, wäre schon schön, wenn du noch besser in der Schule wärst oder noch sportlicher, sondern du bist gut so, wie du bist. Und dass sie wissen, sie haben immer einen Platz bei uns und dass wir ihnen gleichzeitig auch Herausforderungen geben und dass wir auch sagen, wir machen auch mit. Du hast nicht die Verantwortung alleine. Das war ja bei dem Thema Klimawandel und bei den Klimademonstrationen am Anfang so ein Thema, die Kinder und Jugendlichen sollen es richten. Nein, wir auch. Mindestens wir auch. Und wenn sie sehen, wenn wir sie auch unterstützen, sagen, wir können zwar nicht die Welt verändern, aber wir können in unserem Rahmen ganz schön viel machen. Und das musst du auch nicht alleine, das können wir zusammen machen. Und die Welt gehört uns ja auch zusammen. Also einmal geht es um dieses Gemeinschaftsgefühl, aber auch um dieses Motivieren zu sagen, Mensch, was können wir machen? Und wie gesagt, bei dem Thema Krieg, haben Kinder viel gemacht. Die haben, als der Ukraine-Krieg anfing, haben die angefangen, Plakate zu malen. Man konnte in Schulen so Girlanden sehen, wo Peace drauf stand und so. Und wir können Zeichen setzen, wir können auf Demonstrationen gehen, wir können gucken, was können wir abgeben und wo können wir spenden. Also wir können was aktiv sein und das gibt auch Mut, wenn wir wissen, wir sind nicht alleine. Das machen die Nachbarn auch und dann die Nachbarn auch und irgendwann sind wir ganz viele. Das ist Zuversicht.
Ich wollte Sie mit der Frage ein bisschen locken. Ich wollte gar nicht so negativ sein. Es gibt ja auch durchaus optimistische Anzeichen. Laut des Meinungsforschungsinstitutes Ipsos schaut die Mehrheit der jungen Menschen nämlich positiv in die Zukunft. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was Sie auch in Ihren Gesprächen wahrnehmen.
Ja, und die Mehrheit der jungen Menschen sagt auch, dass die Eltern für sie die wichtigsten Ansprechpartner sind. Was ich auch ein gutes Zeichen finde für Eltern. Und auch ihnen zu sagen, Mensch, ihr habt eine wichtige Bedeutung und nehmt sie an, ja. Ihr könnt den Jugendlichen ganz viel helfen und ganz viel Unterstützung geben.
Wir sind in etwa im gleichen Alter. Würden Sie sagen, im Vergleich zu unserer Jugend, die wir sozusagen erlebt haben, muss die aktuelle Jugend deutlich belastbarer sein?
Ja, ich sag mal so, also es gibt halt Dinge, die deutlich anders sind. Da gehört das Internet auf jeden Fall dazu, Social Media. Das gab's einfach bei uns nicht. Da mussten wir uns nicht mit beschäftigen, sondern es war klar, dass wir rausgingen, wenn wir Kontakt haben wollten. Wir haben das richtig geübt und wir mussten auch das nicht differenzieren, was ist eine gute Nachricht, was ist eine Fake News und sowas alles. Und wir haben vielleicht andere Schwierigkeiten gehabt. Also unsere Eltern haben vielleicht nicht so aufgeguckt, wie viele Eltern das auf uns geguckt, wie viele Eltern das heute tun. Also ich finde es schwer zu sagen, gut oder schlecht, es ist anders.
Diese jugendliche Leichtigkeit oder Leichtigkeit der Kinder, muss die dann halt auch nochmal, ist die anders definiert worden dann über die Jahre? Also dass dann zum Beispiel der Gebrauch von so Social Media, Internet, hat ja auch irgendwo was Leichtes, wenn ich mir da irgendeinen Quatsch angucken kann, der jetzt nicht gefährlich ist, aber das sind ja genau solche Punkte, die wir dann eben nicht hatten. Also hat sich das auch geändert?
Dass Sie meinen, dass Kinder mehr Leichtigkeit haben?
Eine andere, glaube ich. Ja. Also ob es mehr ist, weiß ich nicht, aber eine andere.
Ja, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich glaube, dass wir früher uns mehr Sorgen gemacht haben, ob wir irgendwie durchkommen, ob wir irgendwie durch das Leben kommen und den Anforderungen gewachsen sind. Und heute haben die Kinder das auch und dazu eben die Dinge, die aus der Welt so nah an sie rankommen.
Im gerade zu Ende gegangenen Bundestagswahlkampf, Sie hatten das eben am Anfang der Sendung auch schon angesprochen, dass Sie da so Ihre Sorgen hatten, wie die Wahl wohl ausgehen wird. Aber wenn man da alleine auf das Thema Kinder und Jugendliche schaut, das war jetzt kein großes Thema. Nee. Was sagt das aus?
Ja, dass Sie auch in der Politik oft ganz hinten anstehen müssen und nicht gefragt werden. Und es geht ja auch nicht nur darum, Kinder zu fragen, sondern mit einzubeziehen. Und das kann man im Kleinen tun, in der Familie. Es gibt auch natürlich schöne Beispiele, auch in Kindergärten und Schulen, wo so Runden gemacht werden und so Räte, wo die Kinder gehört werden. Aber es geht dann auch darum, welchen Teil davon kann man auch vielleicht umsetzen, damit die Kinder auch merken, es hat auch eine Wirkung, was ich sage. Wenn ich gehört werde, werde ich nicht einfach nur gehört, sondern ich bin auch wirksam. Also das Wort Selbstwirksamkeit ist ja ein ganz großes mittlerweile und das stimmt auch, das ist wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann was bewirken, das ermutigt mich und dann kann ich den nächsten Schritt gehen.
Klaus Hoffmann aus Freiburg hat geschrieben, wie kann man die Jugendlichen wieder von den sogenannten Social Media wegholen? Der Suchtdruck und der Sog ist doch enorm. Schafft man das in der Familie oder braucht es gesetzliche Regelungen?
Naja, auf jeden Fall ist es ja so, dass gerne auch die Verantwortung hin und her geschoben wird. Und ich glaube, dass alle sozusagen da mitmachen müssen. Die Familie natürlich in erster Linie, weil da sind die Kinder am meisten. Es ist auch gut, wenn es in der Schule Regelungen gibt, Handyregelungen, ganz klare. Und ob gesetzliche Regelungen durchkommen, da bin ich mir nicht so sicher. Also jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, TikTok zu verbieten. Mhm. Ich weiß nicht, wie das ausgehen kann und ob das was bringt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich sage mal, ich würde es nicht vermissen, wenn es weg wäre.
Aber war es nicht auch schon früher so, alles, was verboten wird, wird noch interessanter?
Absolut, genau. Und da finden Kinder dann auch unter Umständen Wege, dann irgendwie heimlich dran zu kommen. Aber gerade, klar, die Sachen sind natürlich besonders attraktiv.
SWR1-Hörer Peter Meyerhofer aus Nordheim fragt, gibt es Untersuchungen, die die Auswirkungen der Pandemie auf das Wählerverhalten beschreiben? Mir scheint, sagt er, dass das Wählerverhalten der Jugendlichen auch die Sehnsucht nach klaren Verhältnissen ist und es viele Unsicherheiten gibt.
Das ist so. Das weiß man ja auch, dass also gerade in Zeiten, wo es so viele Unsicherheiten gibt, so der Wunsch nach einem starken Mann oder einer starken Frau ist, die alles für einen richtet, weil man selber einfach nicht mehr hinterherkommt und es nicht mehr schafft. So, das weiß man auch aus früheren Zeiten und das ist heute auch so. Es geht nicht nur der Jugend so.
Elisabeth Raffauf sitzt nicht nur in SWR1 Leute im Studio und beantwortet Fragen, sondern sie machen das recht regelmäßig auch bei den Kollegen vom WDR. Ari aus Zürich bittet sie deshalb nochmal den Podcast, für den sie mitverantwortlich sind, auch zu nennen. Es ist eigentlich ein Radiobeitrag. Ne?
Genau, es ist Maus Live beim WDR. Das läuft jeden Abend und unsere Sendung heißt Herzfunk. Und die kann man auch im Netz finden. Herzfunk, ja, einfach Herzfunk, genau. Es wird als Podcast dann immer auch ins Netz gestellt.
Wenn man es Herzfunk WDR, glaube ich, sucht,
Herzfunk
sollte
man... Maus Live, genau. Manchmal reicht schon Herzfunk, genau.
Hans-Willi Wesemann hat sich gemeldet. Wenn Eltern Kinder in die Welt bringen, sagt er, tragen sie nicht nur für sich selbst Verantwortung, sondern im Besonderen auch für ihren Nachwuchs. Es gibt kein Regiebuch, da hat er vollkommen recht. Wir haben immer versucht, sagt er, Zuversicht und Vertrauen zu vermitteln und ganz wichtig, auch mit Rückschlägen klarzukommen.
Ja, das ist schon zumindest von der Haltung ja erstmal super, zu sagen, so ist das Leben, wir versuchen Zuversicht zu verbreiten, also es ist ja einfach wichtig, dass unsere Haltung gut ist, es kann sein, wir verbieten das Handy, wir sagen jetzt ist Schluss, aber es kann aus unterschiedlichen Haltungen passieren. Wenn es passiert, weil ich meinem Kind zeigen will, wer ist hier der Stärkere, dann ist das blöd, das Kind lernt nur Mama oder Papa ist stärker. Wenn es aber aus der Haltung passiert, ich will dich schützen und es ist einfach wichtig und ich weiß, dass es wichtig ist, es ist eine andere Haltung. Die Kinder werden uns das jetzt noch nicht zugeben, aber wenn sie 25 sind, dann wird das passieren.
Antje hat eine Frage, was ist mit Kindern, die sich den Eltern gegenüber eben nicht öffnen, wenn sie Ängste und Sorgen haben?
Ja, es ist trotzdem gut, Angebote zu machen, weil die Kinder das auch speichern. Also wir sollten da ruhig auch selbstbewusst sein, sagen, wir machen weiter Angebote. Aber ein Angebot ist eben auch, ich merke, es geht mit mir gerade nicht so gut. Mit wem könntest du vielleicht besser sprechen? Es ist wichtig, dass man auch über seine Sorgen spricht. Und wenn du das Gefühl hast, das geht mit mir nicht, ist wichtig, dass Eltern dann nicht beleidigt sind, nicht gekränkt sind, sondern sagen, okay, mit wem, vielleicht erstmal auch im Freundeskreis, im Verwandtenkreis, gibt es da eine Vertrauensperson und eventuell auch mal zu einem Profi gehen.
Bernhard Baller hat sich gemeldet. Wo bleibt die Verantwortung der Medien, fragt er, speziell der Öffentlich-Rechtlichen bezüglich Auswahl der Nachrichten, überwiegend Katastrophen, Morde, Verbrechen. Da hat er mit Sicherheit recht, dass wir da natürlich, dessen sind wir uns auch bewusst, eine große Verantwortung haben. Aber man muss halt auch leider sagen, dass wir nicht mehr die reinen klassischen Nachrichtenanbieter haben, sondern dass es heutzutage, würde man sagen, mehrere Player gibt, die halt mit Bildern und Meldungen über die Social-Media-Kanäle kommen. Das ist mit Sicherheit deshalb wichtig, dann da halt auch eine Auswahl zu treffen, wem folge ich und wem besser nicht. Es gibt eine Zuschrift ohne Namensnennung. Meine Nichte wollte sich das Leben nehmen wegen TikTok, wegen dem Feed, der nur noch schreckliche Bilder zeigt. In China ist TikTok verboten. Die Diskussion über ein Verbot mit Einschränkungen viel zu harmlos. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ob verbieten oder nicht. Aber bitter ist es natürlich schon.
Und das kann ich gut verstehen, dass er diesen Wunsch hat. Das ist ja wirklich sehr, sehr dramatisch. Und das kann ich gut verstehen. Und da muss man gucken, was geht.
Wir hören auf mit einem Motto, das hat sich Andreas Glöckner zumindest wahrscheinlich auch schon vor der Sendung zurechtgelegt. Gut ist gut genug. Elisabeth Raffau, vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.